Die Studie Hass im Netz, die ist ja von einer Dreierkonstellation sozusagen in Auftrag gegeben worden, erhoben worden und auch ausgewertet worden. Wie kam es denn zu dieser Dreierkonstellation?
Also das Ganze wurde finanziert und in Auftrag gegeben von Campact, der Kampagnenplattform, das haben Sie schon eben gesagt. Und YouGov wiederum hat die Online-Befragung durchgeführt, so wie die das häufig machen. Das ist deren Business, dass die also solche Befragungen durchführen. Wir als Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft hier in Jena haben wiederum die Studie konzipiert, also uns ausgedacht, haben sie ausgewertet, haben dann die Daten interpretiert und das Ganze auch publiziert. Insofern hat diese Zusammenarbeit so funktioniert mit Auftraggeber, durchführenden Online-Befragungsinstitut und uns als Institut, die wir das Ganze letztendlich gemacht haben.
Mit über 7000 Befragten zwischen 18 und 95 Jahren ist das jetzt die größte repräsentative Untersuchung in Deutschland eben zu Hassrede im Internet. Jetzt ist ja Hate Speech kein Phänomen irgendwie der letzten 2 Jahre, sondern einfach irgendwie auch schon der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre vielleicht sogar. Warum gibt es denn erst jetzt so eine große Studie?
Es gab auch in der Vergangenheit schon repräsentative Studien zu diesem Thema, also zum Beispiel von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, die in den letzten Jahren mehrere solche Studien deutschlandweit durchgeführt haben. Campact hat im letzten Jahr zusammen mit uns, dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, eine ähnliche Studie im Bundesland Hessen schon durchgeführt. Und ansonsten ist es aber richtig, dass diese Studie, die also bisher größte zu dem Thema ist, und der Hintergedanke war, dass wir sowohl für die einzelnen Bundesländer als auch für die Bundesrepublik insgesamt repräsentative Daten erheben wollten. Und so haben wir also dann in den Bundesländern 500 Personen befragt und dadurch sind dann insgesamt über 7000 zustande gekommen.
Hate Speech ist jetzt auch ein Begriff, der zumindest auch ja in den politischen Debatten, aber auch irgendwie in den Bildungsdebatten, da kriege ich zumindest auch immer mit, immer wieder aufploppt. Und man hat schon fast so ein bisschen den Eindruck, es ist auch vielleicht ein bisschen Modewort geworden. Was genau ist denn Hate Speech? Wo sind die Grenzen und ist alles, was irgendwie oder umfasst Hate Speech nur strafrechtlich relevante Äußerungen oder? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze.
Es gibt nicht die eine Definition von Hate Speech, sondern da gibt es also verschiedene Ansätze. Und je nachdem, wie man das definiert, wird dann natürlich auch das Problem ein größeres oder ein kleineres sein. Und unser Ansatz hier ist also, Hate Speech so zu definieren, dass wir als Hate Speech verstehen aggressive oder allgemein abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie eine Einzelperson anzugreifen, das würde dann vielleicht als Mobbing laufen, sondern eine Person anzugreifen, weil sie einer bestimmten Gruppe angehört. Zum Beispiel, weil die Person homosexuell ist oder weil die Person muslimischen Glaubens ist oder weil die Person weiblich ist. Und dann ist letztendlich die Person, die angegriffen wird, relativ austauschbar. Es geht immer darum, also die Gruppe abzuwerten, der die Person angehört oder wo man denkt, dass die Gruppe zu dieser Person dazugehört.
Jetzt haben Sie auch schon bestimmte Gruppen genannt und haben auch gesagt, dass es halt eben ein wichtiges Element oder ein charakteristisches Element eben von Hate Speech ist, Gruppen abzuwerten. Eine Erkenntnis Ihrer Studie ist ja auch, dass jede 12. Teilnehmende dieser Befragung, also 8% der Befragten, persönlich schon von Hate Speech im Netz betroffen ist. Wer sind denn diese typischen Gruppen und unterscheiden die sich vielleicht auch von Gruppen, die auch in Anführungsstrichen offline leben, oft von Diskriminierung betroffen sind?
Da gibt es tatsächlich Überschneidungen zwischen dem, was online und offline passiert. Wir haben also diese 8% befragt, was denken Sie denn, warum Sie online angegriffen wurden? Und darauf sagten also 39%, ich wurde aufgrund meiner politischen Ansichten angegriffen. Dann sagten 31% wegen meines Aussehens wurde ich angegriffen. Und dann gab es Dinge wie meine Herkunft, meine Familie, meine Religion, 18, 17, 16% jeweils. Menschen wurden auch aufgrund ihres Geschlechts angegriffen, 15% der Befragten, von denen, die also Hate Speech selber erlebt haben, haben das gesagt. Und 12% derer haben also gesagt, es bezog sich auf meine sexuelle Orientierung. Was man hier also sieht, ist, es geht häufig um Gruppen, die sowieso oder historisch auch schon unterdrückt oder abgewertet werden, wie Menschen mit einer fremden Herkunft oder Menschen mit einer nicht heterosexuellen Orientierung, Abwertung von Frauen, Abwertung von Menschen, die anderen Religionen angehören. Das heißt, insgesamt geht es den Täterinnen bei Hate Speech häufig auch darum, ihre eigenen Privilegien auszubauen, bestehende Statusunterschiede, die es gibt, zwischen zum Beispiel den Deutschen und Menschen, die hier zugewandert sind, auszubauen oder aufrechtzuerhalten, indem sie Mitglieder aus diesen Gruppen runtermachen.
Jetzt konnten Sie das wahrscheinlich in Ihrer Studie selbst gar nicht erfragen, aber vielleicht haben Sie ja Erkenntnisse aus anderen Studien. Sie haben jetzt gerade auch schon die Täterinnen und Täter angesprochen. Ich erinnere mich an da so eine Kampagne von einer grünen Politikerin, wo sie quasi Leute, die sie mit Hate Speech im Netz attackiert haben, zu Hause besucht hat, so um mal zu gucken, wer ist denn das eigentlich? Ich konfrontiere die Person mal persönlich. Können Sie denn dennoch vielleicht eben auch mit Rückgriff auf andere Studien sagen, wer eigentlich, von wem geht denn Hate Speech im Netz aus? Lassen sich diese Leute auch in irgendeiner Form charakterisieren oder zieht sich das einfach durch jegliche Alters- und sozialen Gruppen hindurch?
Also wie Sie sagten, das haben wir nicht selber untersucht. Andere Studien, wie zum Beispiel vom Institute for Strategic Dialogue in Großbritannien und auch der Initiative Ich bin hier aus Deutschland, die haben das untersucht. Und sie haben die Kommentarspalten von Facebook untersucht und haben dann festgestellt, das ist kein Abbild der Gesellschaft, sondern die Kommentare werden hier von Sympathisantinnen extremistischer Organisationen bestimmt. Und sie haben also gefunden in ihrer Studie, dass es eine sehr lautstarke Minderheit ist, ungefähr 5% der Nutzerinnen, die beispielsweise für 50% der Likes bei irgendwelchen Hasskommentaren verantwortlich sind. Und dass es 1% der Accounts sind, die für 25% dieser Likes verantwortlich sind. Das heißt, das sind sehr wenige, die aber im Netz sehr aktiv sind und da ihre Likes verbreiten oder auch ihre Hasskommentare und dann von ihren Kumpels, ihren Fans sozusagen geliked werden dafür. Und dann entsteht der Eindruck, dass das sehr viele seien, aber das ist häufig gar nicht so. Aber genauer kann ich diese Person jetzt auch nicht charakterisieren.
Dann würde ich jetzt mal auf die Wirkung von Hate Speech kommen. Sie haben ja jetzt auch gerade schon gesagt, ein Effekt ist halt eben, dass ja eine relativ kleine Gruppe viel lauter, viel größer, viel präsenter sozusagen wirkt. Jetzt macht aber das sicherlich auch was mit Menschen, wenn sie halt eben einmal oder vielleicht sogar auch regelmäßig immer wieder mit Hass im Netz konfrontiert werden. Was sind denn so die Auswirkungen für die direkt Betroffenen von Hate Speech in Ihrer Umfrage?
Also für die direkt Betroffenen, das haben wir auch abgefragt, in unserer Studie zeigte sich, dass jeder fünfte bis jeder dritte, also so 20-30% derer, die direkt angegriffen wurden, von emotionalem Stress berichtet hat, von Angst, von Unruhe, von Depressionen oder auch von Problemen mit dem Selbstbild, also ernsthafte psychische Beeinträchtigungen bei nicht wenigen. Und ungefähr 15% haben wiederum gesagt, das führte auch zu sozialen Beeinträchtigungen, dass es also irgendwie Probleme am Arbeitsplatz gab oder an der Bildungseinrichtung, wo sie sich gerade befinden. Und all diese Probleme, die psychischen und auch die sozialen, waren stärker ausgeprägt bei jüngeren Menschen, die also die sozialen Medien auch stärker nutzen und damit auch insgesamt stärker mit Hate Speech konfrontiert sind. Und auch weibliche Befragte haben also von schwereren Auswirkungen berichtet als männliche Befragte.
Jetzt hat das ja nicht nur Auswirkungen auf die direkt Betroffenen. Sie haben ja quasi auch Menschen befragt, die selber nicht betroffen sind, aber Hate Speech einfach wahrnehmen. Wie wirkt sich das denn auf die Leute aus, die ja Hate Speech als solches wahrnehmen?
Für diese Gruppe kann man so eine Art Einschüchterungseffekt beobachten oder auch auf Englisch Silencing, ein Ruhigstellen von bestimmten Gruppen. Denn es ungefähr die Hälfte der Befragten hat gesagt, der Aussage zugestimmt, ich bekenne mich selten am Internet zu meiner politischen Meinung. Eine andere Frage war, ich selbst bekenne mich wegen Hassrede seltener an Diskussionen im Netz. Auch das wurde von 47% bestätigt. Das heißt, obwohl nur ungefähr 8% direkt betroffen sind, sagt ungefähr die Hälfte von sich, ich ziehe mich aus Diskussionen im Netz zurück, ich mache da nicht mehr richtig mit. Und das ist natürlich problematisch. Jetzt haben wir das dritte Level. Was macht das mit der Gesellschaft insgesamt? Das verringert also die Meinungsvielfalt. Wenn die Hälfte der Menschen, die wir repräsentativ befragt haben, sagt, wir ziehen uns zurück aus Diskussionen im Netz, weil wir keine Lust haben, da irgendwie angemacht zu werden, dann führt das dazu, dass sich die Meinungsvielfalt verringert. Dem stimmen auch 3/4 der Befragten zu, die also sagen, Hassbotschaften gefährden die Vielfalt im Internet, weil sie Menschen einschüchtern und verdrängen. Und das wiederum führt dann auch zu einer Verschiebung über die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität. Das heißt, dann sind es relativ wenige, die hier ihre Kommentare abgeben und ganz viele halten sich zurück. Und dann entsteht vielleicht der Eindruck, dass diese wenigen irgendwie gesellschaftlich in der Mehrheit sind, obwohl das in Wirklichkeit überhaupt nicht so ist.
Als ich damals noch vor 10 Jahren Kommunikationswissenschaften studiert habe, da waren alle ganz großer Hoffnung, das Internet macht jetzt Diskurse und öffentliche Debatten ja viel pluralistischer, meinungsvielfältiger und man hat sich sozusagen so einen demokratischen Boost erhofft durch das Internet und die Kommunikationsmöglichkeiten, die es bietet. Jetzt ist zumindest so meine Wahrnehmung, dass vor allen Dingen halt eben Hate Speech und die Bedrohung von Demokratie diskutiert wird sozusagen durch das Internet. Also von Fake News über Filterblasen und eben Hate Speech. Woran liegt denn das? Was ist denn da jetzt schiefgelaufen, dass das doch nicht unsere große demokratische Hoffnung ist?
Also ich denke, tatsächlich hat das Internet ein großes demokratisches Potenzial. Und andererseits gehen damit also auch diese Probleme einher, die Sie gerade benannt haben. Und in gewisser Weise haben wir hier so ein Paradox, dass also die Meinungsfreiheit, die im Netz besteht, also die Freiheit, alles Mögliche sagen zu können, wiederum zur Einschränkung der Meinungsfreiheit für andere führt, die sich dann zurückhalten, wie ich gerade ausgeführt habe, und sich dann nicht mehr an Diskussionen beteiligen. Und früher war das so, dass also Vorurteile gegen bestimmte Gruppen, deren Abwertung, vielleicht auch Hass von Gruppen sich eher in Privatgesprächen gefunden hat oder an Stammtischen oder so. Und heute kann man das online machen und dann wird es öffentlich sichtbar und erreicht also ein viel, viel größeres Publikum und scheint damit dann auch problematischer. Und sozialpsychologische Studien haben gezeigt, dass es leichter ist, andere aggressiv abzuwerten, wenn die einem nicht direkt gegenüberstehen, wenn man denen nicht in die Augen schauen muss, wenn man nicht direkt mit Reaktionen der Betroffenen rechnen muss. Das heißt, es ist leichter im Internet irgendwie aggressiv unterwegs zu sein, verbal aggressiv. Und Studien haben auch gezeigt, dass auch die Anonymität es leichter macht, Normverstöße im Internet zu begehen. Was man da jetzt machen kann, ein Ansatz ist ja der mit der Netiquette, also im Grunde Verhaltensregeln. Wie wollen wir verantwortungsvoll miteinander im virtuellen Raum umgehen? Und dann ist halt die Frage, wie man das auch durchsetzen kann, inwiefern da eine Selbstkontrolle der Nutzer oder auch von Plattformen funktioniert oder auch andere Institutionen da eingreifen sollen, können oder müssen.
Ich denke mir manchmal auch so ein bisschen, Sie haben es ja auch gerade gesagt, früher haben die Leute halt einfach in ihren Kneipen gesessen oder zu Hause am Tisch oder wo auch immer und haben sich halt eben mit Gleichgesinnten ausgetauscht und haben da vielleicht abwertend auch über bestimmte Gruppen gesprochen. Man hat es halt nur nicht mitbekommen, jetzt bekommt man es mit. Das hat natürlich auch negative Folgen. Aber kann man das gerade jetzt auch aus wissenschaftlicher Perspektive sozusagen und auch aus Perspektive der Politik und vielleicht der politischen Bildung oder so dann auch einfach vielleicht in Anführungsstrichen positiv deuten und sagen, ah okay, jetzt das ist so ein bisschen so dieses Warnsignal, was da aufploppt. Wir sehen jetzt sozusagen, was in den Köpfen der Leute vorgeht.
Ja, da würde ich Ihnen zustimmen, dass also Dinge werden jetzt mehr sichtbar, als sie das früher waren. Und das ist auf der einen Seite erschreckend, dann also diesen Hass im Netz zu sehen und die Vorurteile. Und andererseits könnte man auch sagen, jetzt wissen wir wenigstens, womit wir es zu tun haben. Und das zwingt uns, uns damit auch auseinanderzusetzen. Und insofern könnte man sagen, das ist auch was Gutes. Also wenn schlechte Dinge im weitesten Sinne bekannt werden, ist das auf den ersten Blick unangenehm. Es birgt aber auch die Chance, die Verpflichtung und auch die Chance, sich damit auseinanderzusetzen und sich irgendwie also als Gesellschaft daran auch weiterzuentwickeln. Und dann ist Zensur nicht unbedingt immer die beste Maßnahme, sondern dann gibt es auch andere Möglichkeiten, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und im Grunde ist es auch zu begrüßen, dass wir diese dunklen Seiten jetzt auch zu sehen bekommen.
Auf die Art und Weise, wie wir jetzt damit umgehen, würde ich gleich nochmal zurückkommen. Ich habe nochmal eine Nachfrage. In dem Titel Ihrer Studie heißt es ja der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Ich frage mich jetzt gerade auch wieder mit den neuen Erkenntnissen rund um den Mord an dem CDU-Politiker Lübcke und auch die ganzen Verstrickungen rund um dieses Hannibal-Nordkreuz-Netzwerk und so weiter und so fort, finde ich ja oder hat schon ziemlich konkrete Auswirkungen, wie quasi nicht nur Sagbarkeitsfelder verschoben werden im Netz, sondern halt eben auch ja Leute sich ja gestärkt fühlen durch das, was halt im Netz passiert. Ist es tatsächlich nur ein schleichender Angriff oder sehe ich das jetzt zu schwarz?
Es ist tatsächlich so, dass manche Gewalttäter aus der rechtsextremen Ecke insbesondere sich durch das, was sie im Internet lesen, ermutigt fühlen und sich legitimiert fühlen, dann auch zur Gewalt zu schreiten, weil sie das Gefühl haben, da sind ja ganz, ganz viele, die der gleichen Meinung sind wie ich, man sollte hier endlich mal was tun und dann zur Tat schreiten. Das ist natürlich problematisch und nicht wünschenswert. Es macht einem Angst, wenn man diese Dinge liest, wenn man von diesen Straftaten hört, von diesen Gewalttaten. Und es zeigt, dass die Gesellschaft sich insgesamt damit auseinandersetzen muss. Aber einfach Dinge nur verbieten, wird sie nicht verhindern. Insofern sind dann eher gesamtgesellschaftliche Diskurse nach den Ursachen und möglichen Gegenmaßnahmen von Gewalttaten gefragt.
Sie haben es gerade schon gesagt, Zensur ist ein denkbar ungünstiger Umgang mit Hate Speech. Es ist ein sehr komplexes Phänomen, wo man, glaube ich, auf ganz unterschiedlichen Ebenen damit oder darauf reagieren muss, sei es in der Bildungsarbeit, wenn es um präventive Arbeit geht, sei es aber auch auf juristischer Ebene, wenn es um die Verfolgung von eben strafrechtlich relevanten Dingen geht, aber eben auch auf politischer Ebene. Wo sehen Sie denn, wo sehen denn die Befragten Ihrer Studie da die Hauptverantwortung, wie wer mit Hate Speech umzugehen hat, wie darauf zu reagieren ist?
Also 3/4 der Befragten, das sind 75%, haben der Aussage zugestimmt, der Staat sollte die bestehenden Gesetze gegen Beleidigung, Hassrede und Verleumdung auch im Internet konsequent durchsetzen. Das heißt, die Befragten sehen hier die Verantwortung beim Staat, Bundesregierung, Landesregierung sowie staatliche Institutionen wie Staatsanwaltschaften, Gerichte und die Polizei. Und andererseits sagen sie aber hier also auch, es gibt ja diese bestehenden Gesetze und man muss die nur ordentlich anwenden, denn das Internet ist genauso wenig ein rechtsfreier Raum wie die Straße und dementsprechend kann man bestehende Gesetze da anwenden und dann gegen strafbare Dinge vorgehen.
Es gibt ja jetzt auch immer mehr Beispiele davon sozusagen, dass auch Dinge, die zum Beispiel bei Facebook gepostet werden, ja auch dann tatsächlich denen nachgegangen wird. Ich habe jetzt gerade im Hinterkopf eine Regelschule im thüringischen Mila, wo die Abschlussklasse irgendwie so ein von einer rechtsradikalen Band so einen Slogan irgendwie übernommen hatte. Das wurde über Facebook sozusagen kommuniziert und das wird jetzt, glaube ich, auch strafrechtlich verfolgt. Das heißt, man sieht da hier ja dann sozusagen auch, okay, das fruchtet irgendwie. Aber gerade bei der Aussage würde ich nochmal nachhaken, das ist nämlich in der Studie ist da bei dieser Aussage, der Staat sollte die bestehenden Gesetze gegen Beleidigungen etc. Konsequent durchsetzen. Wurde das in so einer Grafik visualisiert, wo man so eine Deutschlandkarte hat und die Zustimmung zu dieser Antwort sozusagen nach den Bundesländern unterschieden wurde. Und Sie haben ja auch eingangs gesagt, dass quasi die Daten auch auf die Bundesländer oder separat für die Bundesländer ausgewertet wurden. Gibt es denn in dem Umgang mit Hate Speech, mit der Erfahrung, aber auch dessen, wie quasi auf Hate Speech reagiert werden sollte, in irgendeiner Form Unterschiede zwischen Ost und West zum Beispiel? Also ostdeutschen Bundesländern und westdeutschen Bundesländern beziehungsweise neuen und alten Bundesländern?
Genau, es gibt Unterschiede zwischen den Bundesländern, die wir auch teilweise dann schon dargestellt haben. Teilweise sind wir auch dabei, das noch auszuwerten. So viel wissen wir dazu noch gar nicht. Ein Beispiel wäre die individuelle Betroffenheit, also die Frage, wurden Sie persönlich schon mit aggressiven oder abwertenden Kommentaren angegriffen? Da schwanken die Antworten zwischen 4% der Menschen, die in Sachsen befragt wurden, und 15% der Befragten in Bremen, was ja schon eine ziemliche Schwankung ist. Und was haben wir da jetzt gemessen? Vielleicht ist das auch eine unterschiedliche Sensitivität oder Empfindlichkeit für Hasssprache, dass also Menschen in Bremen dafür empfindlicher sind als Menschen in Sachsen. Was sind noch Unterschiede? Mögliche Ursachen, also die Mediennutzung könnte verschieden sein. Wenn man Medien anders nutzt, wird man auch anders mit Hasssprache konfrontiert sein. Oder vielleicht ist der, also mit Sicherheit ist der Ausländeranteil in Bremen anders, als der es in Sachsen ist. Und Menschen mit Migrationshintergrund sind da empfindlich und werden auch häufiger angegriffen. Man könnte jetzt auch darüber spekulieren, dass es eine unterschiedliche politische Kultur gibt in Sachsen im Vergleich zu dem Bundesland Bremen und dass das eine mögliche Ursache für diese unterschiedlichen Wahrnehmungen der Häufigkeit von Hate Speech ist. Letztendlich können wir das aufgrund der Daten unserer Studie nicht entscheiden. Das sind also jetzt Spekulationen und das müssten zukünftige Studien weiter rausfinden. Ähnlich auch Unterschiede zwischen den Bundesländern, die Sie gerade angesprochen hatten, in Bezug auf die Forderung, dass der Staat die bestehenden Gesetze gegen Beleidigung und so weiter konsequent durchsetzen sollte, auch im Internet. Hier schwanken die Zahlen also zwischen 65% Zustimmung bei den Befragten in Sachsen und 78% in Schleswig-Holstein, 80% in Hamburg, die da zustimmen. Also auch hier 15% Unterschiede. Und auch da kann man jetzt wieder spekulieren, warum sehen Menschen in Sachsen das anders als Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein? Und auch hier kann ich dann nur spekulieren, dass es hier mit der politischen Kultur zu tun haben könnte, ohne dass ich das wirklich weiß.
Okay, das heißt, da müsste man auf jeden Fall dann nochmal Nachfolgestudien sozusagen machen. Vielleicht jetzt deswegen auch abschließend, welche konkreten Forderungen oder auch Schlussfolgerungen lassen sich denn jetzt aus den Antworten oder aus diesen Erkenntnissen der Befragten ableiten?
Ich finde, es lässt sich ableiten, dass das tatsächlich ein Problem ist, weil die Betroffenen von massiven psychischen Beeinträchtigungen sprechen und weil es die Demokratie insgesamt und den demokratischen Diskurs einschränkt. Insofern muss da was passieren. Drei Viertel der Betroffenen sind der Meinung, der Staat sollte die entsprechenden Gesetze auch im Internet durchsetzen. Dem würde ich mich auch zustimmend anschließen, denn es gibt ja die Gesetze und da muss man die halt auch durchsetzen. Das heißt, meiner Meinung nach brauchen wir hier keine neuen Gesetze, sondern wir müssen das, was es schon gibt, dann einsetzen, wenn es sich um strafrechtlich relevante Dinge im Internet handelt.